SRF 3.
Wochen und noch immer nicht müde. Auch heute gingen in Hongkong wieder Hunderttausende auf die Straße. Frage an unseren Korrespondenten, wie lange geht das noch gut? Dann Kurs auf Spanien. 100 Migrantinnen und Migranten auf einem spanischen Rettungsschiff können nun in Andalusien an Land und...
Dieses Gespräch wird zu Sicherheits- und Wiedererkennungszwecken aufgezeichnet, um Ihre Identität bei jedem Anruf anhand Ihrer Stimme zu verifizieren. Wünschen Sie keinen Stimmabdruck, bitten wir Sie, dies dem Kundenbetreuer mitzuteilen.
Diesen Satz genauso hört man bei der PostFinance, wenn man per Telefon mit einem Berater sprechen möchte. Doch die Praxis der Stimmenidentifikation stößt auch auf Widerstand. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Seit 11 Wochen schon protestieren in Hongkong Wochenende für Wochenende Zehntausende oder gar Hunderttausende Menschen. Weder Drohgebärden der chinesischen Zentralregierung in Peking noch die Aussicht, allenfalls festgenommen zu werden, halten sie davon ab. Heute war das nicht anders. Wiederum gingen im Hongkonger Stadtzentrum die Menschen in Scharen auf die Straße, mehrheitlich friedlich. Martin Aldrovandi, live in Hongkong, werden die Demonstranten nicht langsam müde?
Ja, das habe ich Sie auch gefragt. Nun ist es so, dass natürlich nicht immer dieselben Leute zu allen Demonstrationen und Kundgebungen gehen. Die Menschen wechseln sich auch ab oder sie gehen zum Beispiel nur ein paar Stunden und nicht den ganzen Tag. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den Demonstrationen vor 5 Jahren, also diesen Regenschirmprotesten. Da war ja alles mehr oder weniger am selben Ort. Dieses Mal sind die Proteste über die Stadt verteilt, auch zeitlich verteilt. Bekannte von mir zum Beispiel, die sind heute nur 2 Stunden hingegangen, um ihre Unterstützung zu zeigen und dann wieder nach Hause. Und deswegen, denke ich, auch wegen dieser Flexibilität, können die Demonstrationen wohl auch noch eine Weile weitergehen. Heute war es übrigens sehr, sehr friedlich, bis gerade jetzt. Da könnte es noch zu einem Zusammenstoß kommen zwischen Polizei und Aktivisten. Denn die Aktivisten, die wollen eine Straße nicht räumen und blenden die Polizei offenbar auch noch mit Lasern. Und das ist natürlich schade, wenn jetzt der riesige Aufmarsch heute, der friedliche Aufmarsch, am Schluss doch noch in Gewalt enden sollte.
In Zeitungsartikeln habe ich gelesen, dass viele einige Demonstrantinnen und Demonstranten auch sagen, sie hätten gar nichts zu verlieren. Im Gegensatz zur Volksrepublik haben die Menschen in Hongkong ja aber doch mehr Rechte. Das zeigt allein die Tatsache, dass sie eben demonstrieren können. Haben diese Menschen wirklich nichts zu verlieren?
Doch, das haben sie natürlich. Also man darf diese Aussage vielleicht auch nicht allzu wörtlich nehmen, sondern es geht wirklich mehr darum, dass viele Leute verzweifelt sind. Viele sind auch nur schon frustriert, weil die Regierung ja keine dieser Forderungen wirklich angenommen hat oder darauf richtig eingegangen ist. Man hat das Gefühl, die Regierungschefin Carrie Lam oder Peking allgemein, die interessierten sich nicht wirklich für diese Proteste. Man fühlt sich auch nicht ernst genommen. Und wenn Sie jetzt die Situation in Hongkong mit den Rechten in China vergleichen, also mit dem Festland, dann gibt es natürlich noch riesige Unterschiede. Eben, Sie sagen, die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit auch noch etc. Und das anerkennen die Menschen hier auch an. Also das sagen auch die Demonstrantinnen und Demonstranten, sie wollen auch diese Freiheiten behalten.
Sie begleiten diese Kundgebungen seit Beginn. Sie haben Bekannte in Hongkong. Wer sind diese Menschen, die an diesen Kundgebungen teilnehmen?
Ganz viele verschiedene Leute. Viele sind wirklich sehr jung. Der jüngste Teilnehmer, den ich interviewt habe, der war gerade mal 13 Jahre alt. Da bin ich selbst etwas erschrocken. Der war aber in Begleitung eines 16-Jährigen. Und heute habe ich auch noch mehrere Babys gesehen, also Kleinkinder. Die wurden aber von ihren Eltern getragen. So ein großer Teil ist so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Viele Studenten sind darunter, Arbeiterinnen auch. Also wirklich durchs Band alles. Und dann habe ich heute auch noch mit einem pensionierten Paar gesprochen. Die haben mir gesagt, sie gingen eben für ihre Kinder und Enkelkinder auf die Straße, also für deren Zukunft. Und so gesehen ist diese Bewegung wirklich sehr, sehr breit abgestützt.
Nun wird ja die Befürchtung laut, Peking könnte die Nase langsam voll haben von diesen Unruhen in Hongkong. Immer wieder heißt es auch, die chinesische Armee könnte sogar in Hongkong eingreifen. Spüren Sie diese Angst unter den Teilnehmenden?
ehrlich gesagt eher weniger. Also fast niemand hat mir gesagt, dass er oder sie sich wirklich vor einem militärischen Eingriff fürchtet. China hätte das ehrlich gesagt ja auch gar nicht nötig, denn China hat bereits die Hongkonger Regierung ziemlich fest im Griff. Auch die reichen Hongkonger, die großen Konzerne hier und die Industrien, die müssen sich Peking fügen. Das hat man jetzt ganz gut gerade gesehen, als Hongkongs größte Fluggesellschaft, Cathay Pacific, die Führung auswechseln musste, sozusagen von heute auf morgen, nachdem Peking der Airline mit Schikanen gedroht hatte. China hat also eine ganze Menge an Optionen, um Druck auf Hongkong aufzusetzen. Und da ist ein direkter militärischer Eingriff, würde ich sagen, gar nicht nötig. Im Gegenteil, da würde sich China selbst schaden und das ist sich den Leuten oder die Leute hier sind sich dessen bewusst.
Martin Altrauf, wenn die ganz kurz zum Schluss wagen Sie einen Blick in die Zukunft. Wann kommt Hongkong oder wie kommt Hongkong wieder zur Ruhe?
Ja, das ist ganz schwierig. Im Juni dachten ja noch ganz viele, dass diese Demonstrationen gar nicht so lange anhalten würden. Ich befürchte eher jetzt, dass Hongkong nicht so schnell zur Ruhe kommt. Und sogar, wenn es dann irgendwann mal keine Demos mehr geben sollte, in der Gesellschaft dürfte es dann trotzdem weiter brodeln, wie auch schon in den letzten 5 Jahren. Und da muss nur wieder irgendwas passieren und schon sind die Leute wieder auf der Straße. Das Einzige, was man wirklich sagen kann oder was ich sagen kann, ist, Hongkong wird auch nach den Protesten nicht mehr dieselbe Stadt sein wie vorher.
Das war direkt aus Hongkong SRF-Korrespondent Martin Altrawandi. Das Rettungsschiff Open Arms mit über 100 Migrantinnen und Migranten an Bord darf einen spanischen Hafen anlaufen, Basil Koller.
Die Open Arms könne im andalusischen Algeciras anlegen. Das bot die spanische Regierung der Besatzung der Open Arms an. Ein Sprecher der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, die das Rettungsschiff betreibt, sagte aber, angesichts der humanitären Notlage an Bord sei es unmöglich, in den rund 1800 Kilometer entfernten Hafen in Spanien zu fahren. Das Schiff ankert derzeit vor der italienischen Insel Lampedusa. Der italienische Innenminister Matteo Salvini untersagt dem Rettungsschiff die Einfahrt in einen italienischen Hafen. In der Türkei kritisieren Anwälte, die Justiz des Landes sei nicht unabhängig. Mehr als die Hälfte der rund 80 Anwaltskammern des Landes nehmen deshalb nicht an einem Empfang des obersten Berufungsgerichts teil, berichten mehrere Medien. Dies, weil der Empfang im Präsidialpalast in Ankara stattfindet. Am Boykott beteiligen sich unter anderem die Anwaltskammern der Großstädte Istanbul, Ankara und Antalya. Mit dem Empfang wird in der Türkei der Beginn des neuen Gerichtsjahres begangen. Die britische Regierung geht nicht davon aus, dass es im Falle eines harten Brexits zu Engpässen bei Lebensmitteln, Benzin und Medikamenten kommen könnte. Die Sunday Times berichtete von einem Papier der Regierung, in dem genau das stehe. Es komme bei vielen wichtigen Produkten zu Lieferengpässen im Falle eines Austritts ohne Abkommen mit der EU. Dies sei ein wahrscheinliches Szenario. Der britische Minister Michael Gove erklärte dagegen auf Twitter, die zitierten Dokumente gingen vom schlimmsten anzunehmenden Fall aus.
Info 3 Abend.
Nun nach Argentinien. Das Land in Südamerika hat turbulente Tage hinter sich. Die Börsen sind im Sturzflug. Die Landeswährung, der Peso, hat einen Viertel des Wertes verloren innerhalb einer Woche. Der Wirtschaftsminister Nicolás Duchovne ist gestern zurückgetreten. Aber das alles wird die Lage wohl kaum beruhigen. Im Gegenteil, die Probleme könnten wohl erst richtig losgehen. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Die Vorwahlen vor einer Woche haben gezeigt, der wirtschaftsliberale Präsident Mauricio Macri liegt in der Wählergunst deutlich hinter seinem linksperonistischen Herausforderer Alberto Fernández zurück. Viele Beobachter erwarten nun, dass Fernández auch die Wahl im Oktober gewinnt und Argentinien dann in eine weitere Staatspleite rutscht. Investoren trennten sich letzte Woche panikartig von argentinischen Staatsanleihen, flüchteten aus der Landeswährung Peso, verramschten ihre Aktien. Die Folge? Massive Kurseinbrüche an den Börsen und beim Peso happige Risikoaufschläge bei den Staatsanleihen. Das ruft böse Erinnerungen wach. 2001 war Argentinien schon einmal am Ende. Nach der Staatspleite folgte ein jahrelanger Streit mit Gläubigern um die Rückzahlung der Schulden. Argentiniens neoliberaler Präsident Macri hatte bei seinem Amtsantritt zwar versprochen, alle Probleme zu lösen, doch davon ist er weit entfernt. Im vergangenen Jahr rutschte Argentinien erneut in die Rezession. Die Inflation lag zuletzt bei 40%, die Arbeitslosenquote steigt. Schon letztes Jahr hatte der Peso nach zwei Währungskrisen die Hälfte seines Wertes verloren. Erst ein riesiges Kreditprogramm des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 57 Milliarden Dollar brachte eine Verschnaufpause an den Finanzmärkten. Im Gegenzug für den IWF-Kredit musste Macri allerdings Sparmaßnahmen zusagen, zulasten der Bevölkerung. Schon jetzt lebt ein Drittel in Armut. Es dürfte noch schlimmer kommen, denn mit der Abwertung des Peso wird es immer schwieriger, die hohen Schulden zurückzuzahlen. 80% der Schulden sind Dollarschulden, doch der Peso hat im Verhältnis zum Dollar allein letzte Woche ein Viertel seines Wertes verloren. Eine neue Umschuldung oder sogar ein kompletter Zahlungsausfall werden damit wahrscheinlicher. Daran ändert auch der Rücktritt von Finanzminister Nicolas Duchovne nichts.
Info 3 Abend.
Wie der Fingerabdruck oder unsere DNS ist auch unsere Stimme einzigartig. Jede Person tönt und spricht anders. Mit der Stimme können wir identifiziert werden. Deshalb setzen immer mehr Unternehmen auf den elektronischen Stimmabdruck. Darunter seit letztem Herbst auch die PostFinance. Die Stimme des Anrufers wird mit einem früher aufgezeichneten Stimmprofil abgeglichen und die Identifikation ist erfolgt. Die Praxis der PostFinance erweckt aber auch Widerstand. Caroline Türkauf.
Dieser Widerstand formiert sich vor allem im Internet. Dort läuft eine Petition, die fordert, dass PostFinance auf die elektronische Stimmerkennung verzichtet. Über 2600 Unterschriften sind zusammengekommen. Das freut die Initiantin dieser Petition, Sue Franke, Beraterin für Online-Kommunikation.
Ein elektronischer Stimmabdruck sind ganz heikle persönliche Daten, die ein Leben lang zuordnenbar sind. Also ein Leben lang kann man sagen, das ist die Person, auch wenn sie vor 20 Jahren erst den Stimmabdruck abgegeben hat. Und ich finde, ich habe eigentlich das Recht an meinen persönlichen Daten, wenn die aufgenommen werden und gespeichert werden irgendwo, dass ich das weiß und dass ich gefragt werde.
Dieses Bedürfnis, gefragt zu werden, ist der Auslöser für die Kritik am Finanzdienstleister. Franke will nicht, dass sie sich als Kundin gegen den automatischen Abdruck wehren muss. PostFinance-Mediensprecher Johannes Möri kontert, man habe 2 Monate lang die Kunden gefragt, ob sie den Stimmabdruck wollten oder nicht. Nur 2% der Kunden hätten Nein gesagt. Darum habe PostFinance entschieden, dass der Kunde Nein sagen müsse, wenn er den Stimmabdruck nicht wolle.
Selbstverständlich, wenn man eine Technologie einsetzt, dann will man auch, dass sie breit genutzt wird. Und das war sicher mit ein Grund, dass wir dann umgestiegen sind. Das beschleunigt den Prozess. Der Kunde kann rascher auf sein Anliegen zu sprechen kommen. Und das macht das ganze Kundenerlebnis deutlich angenehmer.
Kritiker wie Franke hingegen vermuten, dass es den Unternehmen darum geht, über sensible Daten zu verfügen. In den falschen Händen könnte dieses Wissen großen Schaden anrichten. Stimmabdrücke gelten in der Schweiz nicht als besonders schützenswerte Daten, argumentiert PostFinance mit Blick auf das Datenschutzgesetz von 1992. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte aber sieht dies ganz anders. Die Beschaffung eines Stimmabdrucks stelle eine Persönlichkeitsverletzung dar. Es gelte darum, die explizite Einwilligung der betroffenen Person einzuholen. Tatsache ist, die elektronische Stimmerkennung wird in der Schweiz zunehmend Thema. Auf Anfrage sagt Stefan Fellmann von der Firma Spitch, die Software für elektronische Stimmerkennung vertreibt.
Stimmerkennung ist grundsätzlich momentan ein sehr heißes Thema, gerade bei größeren Unternehmen, sei es Versicherungen, Banken, Krankenkassen, die eigentlich im direkten telefonischen Kontakt mit ihren Endkunden stehen.
In internen Pilotprojekten würden Stimmerkennungsprogramme rege getestet.
Soweit der Beitrag von Caroline Türkauf. Es bleibt uns zum Schluss der Sendung noch der Blick auf die Wetteraussichten, Basil.
Am Abend und in der Nacht gibt es teils kräftige Gewitter. Morgen fällt zeitweise Regen, dazwischen gibt es sonnige Phasen bei 23 Grad.
Das war die Sonntagsausgabe von Info 3 mit Basil Koller und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Abend und einen guten Wochenstart.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.